Alina, warum arbeitest du als junge Frau in der Kläranlage?
Das war tatsächlich so ein kleiner Zufall. Die Stelle, die ausgeschrieben war, die hieß Chemieingenieur und die habe ich als Lebensmittelchemikerin eigentlich gar nicht mehr angeschaut, weil immer mehr so ein Ingenieur gesucht wurde als ein Chemiker. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Stelle tatsächlich die gleiche Postleitzahl hatte wie mein Wohnort. Dann habe ich mir das doch mal angeschaut und habe ich mir gedacht, das hört sich ja doch nach dem an, was ich eigentlich auch kann. Und dann habe ich mich mal beworben. Ja, das hat anscheinend ganz gut funktioniert.
Sehr schön. Wir hören schon, dass du, also ich bin ja ein Fan von Akzenten, insofern darf ich das auch ansprechen, dass du, sagen wir mal, nicht aus dem norddeutschen Raum kommst. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich heiße Nina Simon. Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von München und komme aber ursprünglich, wie man eben schon so schön hört, aus dem schönen Frankenland, aus der Nähe von Nürnberg. Und ja, mich hat es für die Arbeit nach Oberbayern gezogen. Und da gefällt es mir jetzt auch ganz gut. Denn ich arbeite jetzt bei der Münchner Stadtentwässerung im Klärwerk, und zwar als Laborleitung.
Das ist ja so ein, da kommst du ja niemals mit in Berührung. Also
ja, das ist wirklich so, aber deswegen habe ich Lina auch eingeladen, weil auf ihrem LinkedIn kann man das super gut lesen und ich finde das super spannend, weil irgendwie kriegt man sonst nie so Insights und vor allem irgendwie nicht zu diesem Themenbereich. Das ist ja eher so ein Tabuthema. Deswegen habe ich auch diese Einstiegsfrage ein wenig provokant gewählt, aber Nina ist da ganz galant rübergegangen. Ich dachte nämlich, wenn ich so über die Kläranlage nachdenke, denke ich mir so, ja, da wollen bestimmt nicht so viele arbeiten. Ich weiß es nicht. Aber es ist erstmal so im Kopf, so, das ist irgendwie nicht so der erste Arbeitgeber, wo ich vielleicht hingehen würde.
Ja, tatsächlich. Das sagen mir viele und auch als ich damals gesagt habe, ja, ich fange jetzt an dem Klärwerk an, dann waren die so, was machst du denn da? Das ist ja mehr so die andere Ende der Nahrungskette, als ich die so im Studium erforscht habe. Ja, tatsächlich viele Kläranlagen, die sind halt jetzt nicht mitten in der Stadt, die sind irgendwo ein bisschen mitten irgendwo versteckt hinter irgendwelchen Bäumen und Büschen, genauso wie unsere Kläranlage, bis auf so ein paar Türme, schaut da gar nichts raus tatsächlich. Und es ist halt was, man denkt da auch nicht gerne drüber nach, was jetzt mit dem ekligen Wasser, dass man den Abfluss kippt, was da eigentlich mit passiert. Es kümmert sich jemand drum, das weiß man. Da ist irgendwie so ein Kanal und am Ende so ein Klärwerk und dann passt das alles wieder. Aber was da tatsächlich für ein Aufwand dahinter steckt, das weiß man oft gar nicht. Und das finde ich schade, weil da arbeiten ganz viele ganz spezialisierte Leute auch daran, das zu machen. Und das ist auch eine super spannende Arbeit und ich arbeite auch gerne im Klärwerk, muss ich sagen. Weil es ist auch nicht so, wie man sich das denkt, dass es den ganzen Tag bestialisch stinkt. Es gibt Ecken, die stinken bei uns. Ja, das wäre gelogen, wenn ich was anderes
sagen würde. Bei wem nicht? Bei wem nicht?
Das stimmt auch wieder, ja. aber tatsächlich, mein Büro ist Luftlinie, sagen wir mal, keine 100 Meter von dem nächsten Becken weg, das offen ist.
Ja.
Und ich habe es sehr oft.
Ja. Jetzt ist das quasi das, was du gesagt hast, so ungefähr das Gegenteil von, oder was heißt das Gegenteil, aber das andere Ende von dem, wenn man Kinder fragt, wo kommt die Milch her, aus dem Kühlschrank, das hast du ja schon mal gesagt, deswegen würde mich total interessieren, was machst du da und was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag?
Genau, also das Ziel der Kläranlage ist ja, das Wasser, das ankommt, so zu reinigen, dass man es am Ende wieder in den Vorfluter geben kann, also in das Gewässer, in das letztendlich abgeleitet wird, das ist bei uns die Isar und ist damit ein sehr empfindliches Gewässer. Und deswegen muss man erstens natürlich kontrollieren, ist das Wasser, das ich da einleite, hat es die oder erfüllt es die Kriterien, die verschiedene Verordnungen vorgeben. Da gibt es verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Ammonium oder den chemischen Sauerstoffbedarf und viele andere. Und die müssen analysiert werden. Und das macht mein Labor, meine 6 Mitarbeiter. Die holen die Proben, analysieren die dann. Und weiterhin müssen wir das natürlich auch in den verschiedenen Verfahrensstufen kontrollieren, die dazwischen drin sind. Das ist natürlich schlecht, wenn man am Ende des Prozesses dasteht und sagt, ja, jetzt passt es nicht, ein bisschen spät. Mhm. Vor allem, weil bei uns so ja, 2-3 Kubikmeter pro Sekunde kommen vorne rein und müssen dementsprechend hinten auch wieder raus. Das sind für alle, die es umrechnen in der Schule, nicht mehr so gut.
Danke, danke. Ich habe auch schon so.
Das sind 2.000 bis 3.000 Liter pro Sekunde. Da geht was, vor allem wenn man denkt, dass so eine Badewanne 125 Liter hat. Und von daher untersuchen wir auch verschiedene, also Wasser aus verschiedenen Verfahrensstufen. Also ganz am Anfang, wo es reinkommt, zwischendrin und dann eben auch den Klärschlamm, der anfällt. Weil irgendwie muss ja der Dreck raus aus dem Wasser. Und das machen wir über Bakterien, wo sich dann eben ein Schlamm bildet. Der wird dann letztendlich entsorgt. Und den müssen wir auch.
Mega krass. Ich finde es so lustig. Wir sind schon wieder, ich mag den Podcast jetzt schon wieder, weil wir schon wieder bei so einem Thema sind, wo man einfach nie Berührungspunkte zu hat. Nicht so wirklich zumindest. Jetzt musst du mir erklären, wie ihr mit der Stadt München, also wie man die Behörde Stadt München mit euch, wie ihr da so verbandelt seid.
Weil du bist ja auch Corporate Influencerin, das weiß ich. Also genau, irgendwie müsst ihr zusammen.
Also mein offizieller Arbeitgeber ist die Landeshauptstadt München. Das steht auch so in meinem Arbeitsvertrag drin. Die hat insgesamt so 42.000 Mitarbeiter, ist damit die Behörde in Deutschland. Ich arbeite aber bei der Münchner Stadtentwässerung. Und die ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München. Also die meisten anderen Dienststellen, sage ich jetzt mal, sind Referate und tragen damit auch das Branding und so weiter von der Landeshauptstadt München. Wir als Eigenbetrieb sind aber, wie der Name schon sagt, eigen und sind ein bisschen unabhängiger. Also wir haben unser eigenes Branding, wir haben mehr Befugnisse, was wir selber machen dürfen. Wir haben zum Beispiel eine eigene Personalabteilung, eine eigene IT, was die anderen Referate jetzt haben. Und haben zum Beispiel auch einen anderen Tarifvertrag. Die Stadt München, die arbeitet mit dem TVÖD und wir haben den TVV für Versorgung. Das heißt, wir gehören schon mit dazu, aber so ganz wie die anderen.
Aber trotzdem bist du ja auch bei den Corporate Influencern mit drin. Also wir hatten hier zum Beispiel Steffi auch schon dabei und ich habe auch gesehen, du bist seit Anfang an mit dabei und ihr habt jetzt sogar noch jemanden von der Münchner Stadtentwässerung mit reingenommen. Also ihr arbeitet schon ziemlich eng zusammen, wenn ich das so mitbekomme.
Und ja, also das Corporate Influencer Programm war eben ausgeschrieben für die ganze Landeshauptstadt und eben auch explizit die Eigenbetriebe. Da wurden dann eben Kandidaten gesucht. Jeder konnte sich bewerben, der wollte. Und da war es eben der Steffi und der Diana auch sehr wichtig, Leute aus den Eigenbetrieben mit dabei zu haben und grundsätzlich aus allen Referaten. Und dementsprechend war ich mit dabei für die Stadtentwässerung und den Hampel für die AWM, einem anderen Eigenbetrieb von der Landeshauptstadt München. Genau, und unser Projekt
Abfallwirtschaft?
War,
wenn ich direkt reinhaue, ist das ab. Ja, okay, gut.
Ja, das ist die Abfallwirtschaft, genau.
Ja, wir haben ja gesagt hier, das mit den Abkürzungen, aber das ist für mich jetzt keine geläufige.
Ja, die ist sehr intern. Nee, das ist die Abfallwirtschaft.
Okay.
Genau, und unser Projekt, das war ja so eine Pilotphase, die über ein halbes Jahr ging, wo man dann geguckt hat, bringt es was, was kann man damit erreichen? Und die war dann so erfolgreich, dass sie jetzt erweitert wurde von 15, die jetzt weitermachen von der ersten Phase, das sind fast alle, erweitern wir jetzt oder haben wir erweitert auf 45.
Wow.
Und da ist eben der Marco Heumann mit dabei, der auch bei der Münchner Stadtentwässerung arbeitet, allerdings im anderen Klärwerk.
Und du hast dich direkt selber gemeldet und gesagt, ich möchte jetzt über meine Arbeit in der Kläranlage sprechen. Also, weil ich denke, dass man im ersten Moment so ein bisschen die Herausforderung hat, ja wow, wie gehe ich überhaupt mit diesem Thema um? Alle anderen kommen irgendwie aus der Kernverwaltung, sprechen über ihren schönen Büroalltag oder über die Themen, die einfacher sind. Aber war das dein eigener Impuls oder sind die irgendwie auf dich zugekommen und haben gesagt, hey Lina, wir wollen jetzt mal was wissen aus der Kläranlage oder aus der Stadtentwässerung?
Nee, das war tatsächlich mein eigener Impuls. Also ich habe mich beworben und wurde genommen und habe mir dann halt überlegt, welche Themen mir wichtig sind. Ich finde, da gehört eben auch ganz viel dazu, was machen wir da eigentlich? Also ein bisschen Bewusstsein schaffen. Was macht eine Kläranlage? Wie funktioniert das? Was braucht man dafür? Und auch, wie ist die Arbeit da? Damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, weil ein Ziel der Corporate Influencer ist es ja auch, das Image der Stadt zu verbessern und auch natürlich Talente anzulocken. Und anlocken kann ich nur jemanden, der weiß, worauf er sich einlässt. Und deswegen war es mir wichtig, auch viel zu erzählen, wie ist es eigentlich auf einer Kläranlage, wie läuft es da, wie sind da die Leute und Stadtentwässerung. Dementsprechend war das mein eigener Impuls,
ja. Das
so viel mit reinzubringen.
Warst du vorher schon auf LinkedIn, Social Media, sonst irgendwas aktiv?
Ich war schon auf LinkedIn aktiv, also ich bin mit so gut 400 Kontakten eingestiegen. Ich hatte für meinen vorherigen Arbeitgeber, hatte ich was Ähnliches gemacht, wobei ich das nicht so persönlich aufgezogen habe wie jetzt, sondern quasi für die Abteilung. Ich habe dann auch den Abteilungsaccount da geleitet. Das hat mir immer Spaß gemacht und dementsprechend fand ich das ganz toll. Ich war ja selber noch in der Probezeit. Das war, glaube ich, nach 2 Monaten, wo ich erfahren habe, dass das Corporate Influencer Programm kommt. Und habe mich dann beworben und bin dann noch in meiner Probezeit genommen worden. Also es war ganz spannend und es macht mir heute auch immer noch ganz, ganz viel Spaß, weil es mal nochmal was anderes ist. Ich rede grundsätzlich gerne über das, was ich mache und von daher passt das gut zusammen.
Hattest du am Anfang, also wenn du sagst, du hast schon ein bisschen Erfahrung gehabt, aber was war für dich am Anfang das Schwerste von diesem Corporate Influencer Programm? Was war für dich die größte Herausforderung am Anfang?
Tatsächlich, die Ideenfindung war es nicht. Also ich schaffe es jetzt noch, viele Posts auch vorzubereiten und so weiter. Das kommt ja eigentlich jede Woche einer raus bei mir. Aber mehr dieses, interessiert es die Leute wirklich? Weil es ist eben ein Thema, über das kaum gesprochen wird, das eher unangenehm ist, nicht so sexy. Ich meine, wir haben einen Feuerwehrmann mit dabei, das ist natürlich ein Thema, das funktioniert immer. Aber Abwasser ist da jetzt eher weniger, aber ich bin tatsächlich überrascht, wie groß die Resonanz ist, wie oft die Leute sagen, oh ja, habe ich noch nie von gehört, super cool, super interessant. Aber das war am Anfang so ein bisschen meine Sorge, da auch Leute zu finden, die sich dafür, dass man da nicht ins Leere spricht.
Wenn du sagst, Inhalt, kein Problem. Wie ist dein Prozess vom, okay, Inhalt, Ideen hast du, zu Veröffentlichung?
Also da werde ich immer wieder ganz toll gelobt innerhalb des Corporate Influencer Programms, dass ich ja immer so toll organisiert bin mit meinen Posts. So viel Wissenschaft steckt da aber gar nicht dahinter. Also ich schaue, dass ich habe immer wieder aktuelle Ereignisse mit dabei, wie jetzt, wenn Tag der offenen Tür ist oder wir irgendeine Veranstaltung sonst hatten oder ich auf einer Fortbildung war. Sowas eignet sich dann natürlich immer gut. Und dann streue ich immer gerne die fachlichen Themen mit rein. Und sagen wir es mal so, 10 Jahre Nachhilfe, die ich gegeben habe, die wirken noch nach. Da musste ich auch Sachen immer einfach erklären, dass es die Leute dann verstehen, die da neben mir sitzen. Und von daher versuche ich, die Themen den Leuten einfach nahe zu bringen, indem ich sie verständlich erkläre. Also es bringt ja nichts, wenn ich da hochwissenschaftlich vom chemischen Sauerstoffbedarf rede, von dem noch nie jemand gehört hat und 95% der Leute so wenig Chemiewissen haben, dass sie es auch nicht verstehen, wenn ich da hochwissenschaftlich rede. Das bringt ja nichts. Also dann spricht man wirklich irgendwann in den leeren Raum rein. Deswegen versuche ich so zu erklären, dass das auch jemand versteht, der wenig Grundwissen in die Richtung hat, damit er einfach auch was lernen kann, wenn es ihn interessiert. Von daher schaue ich mir einfach an, naja, was habe ich für ein Thema und was möchte ich rüberbringen? Also was ist wichtig? Und versuche es dann eben mit möglichst einfachen Worten und auch unterhaltsam zu erklären.
Wie lange brauchst du pro Woche? Also wie lange arbeitest du pro Woche quasi an deinem LinkedIn? Was geht da so drauf?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich war vorher natürlich auch schon viel privat auf LinkedIn unterwegs, auch in meiner Freizeit und so weiter. Weil es gehört schon einiges mit dazu. Man kann ja nicht einfach nur einen Post erstellen und den rauswerfen und dann nichts mehr tun. Dann funktioniert das Ganze nicht so besonders gut. Man muss ja dann den Post auch betreuen, die Kommentare moderieren und so weiter. Das mache ich auch viel in meiner Freizeit. Von daher, ja, weiß ich da nicht, wie lange ich da brauche. Ich könnte jetzt auf mein iPhone spicken, wie viel Zeit ich auf LinkedIn verbringe, aber ich glaube, das möchte ich gar nicht.
Nur so eine rote Kontrollanzeige, zu viel.
So ungefähr, also da bin ich, glaube ich, tatsächlich mehr als auf Facebook zum Beispiel. Aber so einen Post zu erstellen braucht schon ein bisschen, weil wenn man ein Foto machen will, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Anlage ein Foto machen will, muss ich da hin, es muss das Wetter einigermaßen gut sein, dann Perspektive finden. Dann mache ich ja immer mein kleines Wellendesign, dann schmeiße ich das in PowerPoint rein und dann muss ich einen Text schreiben und das dauert schon auch immer ganz gut, weil es ist ja doch immer ein längerer Text in meinen Posts. Wie gesagt, ich habe schon den Anspruch, dass das irgendwie lehrreich und gleichzeitig unterhaltsam ist. Und deshalb brauche ich schon so eine halbe, dreiviertel Stunde für einen Post insgesamt. Ist schon realistisch. Wobei ich die gerne auch mal mache, wenn ich sonst nichts anderes zu tun habe, hört sich doof an. Aber man hat ja öfter mal eine halbe Stunde bis zum nächsten Meeting, wo man jetzt nichts anderes Großes mehr anfangen will. Oder man hat gerade so einen Durchhänger, wo man was Hochkomplexes machen möchte.
Ja.
Und dann mache ich halt sowas und dann produziere ich auch gerne mal 1, 2, 3 Posts auf einmal. Die plane ich dann halt.
Wie weit planst du voraus? Also machst du das quasi on? Also hast du quasi einen Prozess im Sinne von eine Checkliste, wie du das machst? Oder ist das so ein Prozess, der in deinem Kopf abläuft und das ist ungefähr immer der gleiche?
Also ich plane die Posts schon vor, ja. Ich erstelle die immer in LinkedIn und dann gibt es ja die Funktion, dass er die automatisch irgendwann postet. Ich schaue halt immer, dass ich so 2 Wochen mindestens vorgeplant habe, weil dann kommt was dazwischen, dann hat man keine Zeit und ich habe schon den Anspruch, dass da regelmäßig was kommt.
Mhm.
Und wenn ich Urlaub habe, dann plane ich die halt so lang vor, wie mein Urlaub ist und dann auch nochmal 1, 2 Wochen on top. Ich habe mal letztes Jahr, da hatte ich 3 Wochen Urlaub und war in den USA, da hatte ich, glaube ich, 9 Posts vorbereitet. Da hatte ich mir mal kurz eingebildet, 2-mal die Woche zu posten und ja, das ist ein bisschen eskaliert. Aber ja, ich plane schon so 2 Posts sind eigentlich immer vorgeplant und jetzt aktuell bin ich im Mai, glaube ich, vorgeplant.
Warum, wow. Wenn ich direkt reinhaue, warum hast du bei erst gedacht, 2 ist die Lösung und dann gedacht, 2 ist doch nicht die Lösung?
Ja, ich hatte jetzt einfach ein paar gute Ideen und dadurch, dass ich jetzt dann auf der IFAD bin, das ist unsere Leitmesse für die Branche, wollte ich ein bisschen Werbung machen und habe dafür 2 Posts erstellt und vorgeplant. Und dann wollte ich eben gucken, welche Posts dazwischen kommen, damit das dann gemacht ist. Dann halte ich genau an dem Dienstag, wo meine Posts rauskommen, den Vortrag. Das ist am 14.05. Da muss ja dann auch ein Post kommen. Und ja, dann ist Mitte Mai.
Wow. Triffst du denn viele Kollegen aus anderen Kläranlagen? Also gibt es da schon eine Community? Sind da mehr auf LinkedIn vernetzt? Du bist jetzt die Erste, die ich entdeckt habe, aber machen das tatsächlich noch mehr?
Aktiv posten tun tatsächlich eher weniger. Die Branche ist, dadurch, dass halt viele im öffentlichen Dienst sind und viele schon seit Jahren, Jahrzehnten bei ihrem Arbeitgeber sind, ist halt LinkedIn als Plattform, die auch oft so gesehen wird als, ja, ich suche mir da nur einen Job oder ich packe da nur ein Profil rein, wenn ich auf Jobsuche bin. Dadurch sind da tatsächlich aus meiner Branche verglichen mit anderen Branchen eher wenig Leute. Aber ich lerne tatsächlich immer wieder Leute kennen, die aus der Branche sind, ob jetzt in Kläranlagen oder auch in anderen Firmen. Es gibt zum Beispiel jemanden, der macht einen Abwasser-Talk, also auch einen Podcast. Da habe ich auch über LinkedIn drüber erfahren. Und der erzählt dann halt jede Woche was über Abwasser zusammen mit Leuten aus der Branche. Auch ganz interessant. Von daher, da findet schon eine Vernetzung statt. Habe auch schon Tipps bekommen, wo ich mitmachen könnte, was sinnvoll ist. Labornachbarschaften, wo man sich mit anderen Laborleuten aus den Kläranlagen trifft und sich austauschen kann, was auch sehr wertvoll ist. Also das bringt einem durchaus einiges. War aktiv.
Ja, und das ist ja, LinkedIn hat ja diesen riesen Vorteil, dass du quasi das, was ich meine, niemand würde etwas sagen, wenn du zu einer analogen Netzwerkveranstaltung gehst, ne? Wenn du zu eurer Messe da gehst, da sagt niemand was. Bist du auf LinkedIn, sagen alle, ja, LinkedIn, ich hab jetzt, ne. Aber es ist ja nichts anderes. Im Gegenteil, es ist viel besser, weil man nicht nur einen Tag hat, sondern immer. So.
Genau.
Ja. Du darfst übrigens dann gerne die Sachen name-droppen. Also wenn du diesen Abwasser-Talk irgendwie name-droppen möchtest, dann bitte, damit die Interessierten sich denken. Endlich mein Nischen-Podcast.
Bitte?
Endlich mein Nischen-Podcast. Stimmt,
wo redet man da überhaupt drüber in so einem Abwassertalk? Das würde mich gerade irgendwie interessieren. Redet man dann über so Untersuchungsmethoden, die man machen kann oder irgendwie so Neuheiten, die es auf dem Markt gibt? Ich weiß nicht.
Ja, also die Branche ist tatsächlich gerade so ein bisschen im Umbruch. Es kommt jetzt eine neue Kommunalabwasserrichtlinie raus. Die Grenzwerte nochmal verschärft, was natürlich die Verfahrenstechnik in der Kläranlage stark beeinflusst, weil man jetzt plötzlich, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Phosphatwert sich einfach mal halbiert, der Grenzwert, von 1 Milligramm pro Liter auf 0,5. Und das hat natürlich schon Auswirkungen darauf, wie du die Anlage fährst und ob du eventuell die Anlage nachrüsten musst oder was an deinem Verfahren insgesamt verändern musst. Solche Dinge werden dann da eben diskutiert oder auch großes Thema ist gerade die 4. Reinigungsstufe. Bekommt man ja auch immer wieder mit Sachen, die im Abwasser verbleiben, so Medikamentenreste. Diclofenac ist da so ein Klassiker, so diese Schmerzsalben. Da geht ein großer Teil des Schmerzmittels, das eigentlich wirken soll, geht halt dann wieder, wenn man Hände wäscht oder sich duscht, geht das dann ins Abwasser. Kann nicht abgebaut werden, das bleibt da. Und mit der vierten Reinigungsstufe sollen da eben dann diese Spurenstoffe herausgeholt werden, oder Kementenrückstände. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, weil ich habe vorhin schon gesagt, bei 3000 Liter pro Sekunde, die da reinkommen, ist das auch keine kleine Anlage, die man da mal eben noch bauen müsste. Und das sind natürlich Themen, wo sich die Leute gegenseitig austauschen. Zum Beispiel auch schon so Anlagen in Deutschland, zwar wenige, aber da werden dann auch mal Leute eingeladen, die eine haben und dann Erfahrungsberichte bringen.
Das ist so großartig. Es ist, und es zeigt so schön. Ich meine, wenn wir denken, dass jemand in einer Behörde, der sich um das Abwasser kümmert, nischig wäre oder Behörden an sich nischig wären und das alles keinen Stellenwert hätte und überhaupt und man wäre sowieso zu spät dran als Behörde und Social Media ist ja sowieso Quatsch. Aber es ist so großartig, wie kleinteilig und nischig die Welt ist. Und das ist einfach für alles Gruppen gibt, die das super interessiert und die das ja auch weiterbringt. Also du hast ja schon gesagt, das ist ja nichts, was einfach nur stattfindet, weil man sich irgendwie nett kennt, sondern es bringt dann in der Arbeit ja auch noch weiter. Bist du eigentlich schon erkannt, so als Corporate Influencer?
So ein bisschen, ja. Also,
Sagen
wir es mal so, ich bin schon bei mehreren Kampagnen von der DWA, das ist unser Dachverband sozusagen, für Abwasser, Wasserwirtschaft und Abfall. Da bin ich schon bei mehreren Kampagnen mit dabei. Beim Weltfrauentag zum Beispiel war mein Foto dabei. Oder bei einer E-Mail, wo Mitarbeiterwerbung. Mein Foto, da habe ich letztes Jahr bei einem Fotowettbewerb mitgemacht. Mein Foto ist jetzt auf so einer Grußkarte, die immer verschickt wird, wenn man Geburtstag hat oder ein Jubiläum hat. Und ja, da habe ich dann Post von der Bundesgeschäftsführerin bekommen, die nur mit Deine Lisa unterschrieben hat. Und ich kenne bisher zwei Leute persönlich bei der DWA, aber es ist keine Lisa. Wer ist diese Lisa? Da hatte ich halt keine Ahnung, aus der Marketingabteilung oder so. Und dann Leute mal gefragt, die ich da kannte. Ich kenne nur eine Lisa bei uns.
Oh. Und ihr seid jetzt so?
Ja, so ungefähr. Also wir sind jetzt per Du. Man wird schon erkannt, auch meine ehemalige Professorin, die hat meine Posts immer sehr gerne gelesen, mit der bin ich jetzt auch über LinkedIn per Du. Da war ich auch sehr, sehr überrascht. Also so einen bestimmten Bekanntheitsgrad kriegt man da schon. Da bin ich auch ein ganz kleines bisschen stolz drauf.
Finde ich auch wirklich spannend, so auf LinkedIn oder immerhin wieder interessant, wenn man dann auf einmal mit Leuten zu tun hat, wo man so denkt, boah, die sind irgendwie fünf Hierarchiestufen über mir, letztens auch mit irgendeinem Amtsleiter telefoniert, dachte mir so, ja, eigentlich wäre ich so eine normale Studentin, die quasi den Amtsleiter noch nicht mal zu Gesicht bekommt, so wie das bei uns in der Behörde sonst immer war. Und dann auf LinkedIn ist man dann auf einmal per Du und spricht über die Organisation von der Behörde. So, ist immer wieder interessant. Ich habe auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Bei mir ist es ja auch so, ich bin jetzt 1,5 Jahre in der Branche, ich bin Quereinsteiger, ich habe von ganz vielen Sachen, das sage ich auch mal ganz ehrlich, ich habe von ganz vielen Sachen noch überhaupt keine Ahnung und bin da absolut froh, dass ich meine Mitarbeiter im Labor habe, die insgesamt wahrscheinlich so 100 Jahre Berufserfahrung bei der MSE haben und auch die Meister, die Abwassermeister helfen mir ganz viel, weil ich muss sagen, ich bin da absolut noch kein Experte und da dann in der Community schon so drin zu sein, ist super cool, finde ich. Das bringt einen dann natürlich auch wieder weiter.
Ja. Wie war das als Quereinsteigerin in der Behörde? Hattest du einen kleinen Kulturschock oder ging das alles?
Also, sagen wir es mal so, ich war schon immer ein kleiner Streber. Ich habe mir dann auch einen Streberstudiengang rausgesucht. Und der Alltag war da schon relativ hart im Studium. Also da waren dann so 38, 39 Wochenstunden. Vorlesungen und Labor. Und dann hat man aber noch nichts gelernt, noch nichts zusammengefasst, noch nicht seine Labortagebücher geschrieben, sich noch nicht überlegt, welche Analysen man am nächsten Tag macht. Da habe ich ein ziemliches Tempo mir angewöhnt, das mir jetzt vielleicht nicht unbedingt gefallen hat, aber das halt so ein Standard war. Und als ich dann gearbeitet habe, da war es dann ähnlich in meinem ersten Job, weil da auch meine Kollegin dann relativ schnell krank geworden ist, mehrere Monate lang. Da musste ich dann das Labor nach nicht mal einem Jahr alleine mehr oder weniger schmeißen mit den Analysen. Da hat man auch Tempo gelernt. Und dann bin ich in die Behörde gekommen und es war erstmal so ein bisschen so ruhig brauner.
In Drosselung.
Ja, also da ist erstmal so bisschen der Bremsklotz reingekommen und ich bin dann mal auf meinem Stuhl gesessen so, ich muss das machen und ich muss das machen. Und es ist nicht so, dass denn jemand arbeitet, so dieses klassische Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert. So ist es nicht, aber es ist einfach ein angenehmeres Arbeiten, weil man schon sich die Zeit für die wichtigen Dinge nehmen kann. Und das finde ich super angenehm, weil man eben nicht alles so husch-husch machen muss und so, ja, es passt für jetzt, irgendwann muss ich es dann wieder anschauen, aber ich muss jetzt schon wieder das Nächste machen. Mhm. Ich möchte Sachen anständig machen. Und die Zeit habe ich da und kann eben nebenbei noch sowas machen, wie jetzt das Corporate Influencer Programm. Das ich ja auch, also die Poster stellen und so, auf Arbeitszeit, das ist auch so ausgemacht. Und das finde ich auch schön. Und da kann man sich seinen Tag dann auch sehr gut mit sehr vielen sinnvollen Sachen füllen, ohne dass man in diesen Dauerstress kommt, der ja auch absolut nicht gesund ist. Im Studium habe ich auch ein Jahr länger gemacht, weil ich absolut fertig war und die Prüfungen auch nicht so gut abschließen hätte können, wie ich es jetzt gemacht habe mit einem Jahr Pause. Ist auch nichts, was man über 40 Arbeitsjahre durchhält. Das finde ich deutlich angenehmer bei uns, dass man sagt, hier, du hast die Zeit, die Dinge gescheit zu machen.
Das ist total wichtig. Und das ist auch eine Stärke vom öffentlichen Dienst, die wir als Öffentlicher oder die man im öffentlichen Dienst ein bisschen zu wenig kommuniziert. Weil wir gefallen uns dann ja manchmal auch ein bisschen mit diesem Bild von, ja, hier wird nichts gemacht und es wird hier nur Kaffee getrunken. Und man hat sich so ein bisschen so daran gewöhnt und sagt so, ja gut, wem es gefällt, wem es nicht gefällt. Aber die Langsamkeit in vielen Punkten ist ja keine Langsamkeit aufgrund von Langsamkeit, sondern aufgrund von Gründlichkeit. Das ist ja ein Unterschied. Also ein enormer Unterschied, ob ich einfach nur sitze und 3 Wochen nichts mache und dann irgendwann denke so, ja, mal gucken, wie mir der Latz gerade gewachsen ist und dann irgendeine Entscheidung treffe. Oder wenn der Zeit halt die ganze Zeit gearbeitet wird. Sicherlich kann der öffentliche Dienst schneller werden und produktiver werden, ja. Aber der grundsätzliche Baustein ist ja Gründlichkeit. Und den darf man in Deutschland ja gerne mal haben. Also das ist ja eigentlich sogar was uns total ausmacht. Aber im öffentlichen Dienst haben wir den quasi durchgehend. Und es wird aber irgendwie nicht so häufig positiv kommuniziert.
Also wenn ich bei uns im Labor schaue, wie gesagt, wir sind unter anderem dafür verantwortlich, die zu überprüfen, ob wir die Grenzwerte einhalten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir jetzt nur mal die Seite der Folgen für die MSE, für die Münchner Stadtentwässerung anschauen, dann wenn die amtliche Kontrolle vorbeikommt und merkt, dass wir die Grenzwerte überschritten haben und im Labor sagt, ja, unser Gerät war halt jetzt nicht richtig kalibriert oder unsere Proben waren nicht richtig genommen, weil wir halt husch-husch gemacht haben, dann kann das uns auch mal eben mehrere 10.000 Euro pro Tag kosten. Mal abgesehen von den ganzen Umweltfolgen, die es eventuell gibt. Wir haben zwar sehr niedrige Grenzwerte, aber eben auch, weil wir so viel Wasser eben auch behandeln. Kleinere Kläranlagen haben andere Grenzwerte, also weniger strenge. Und da muss man schon ordentlich arbeiten. Und auch auf so einer technischen Anlage, wenn ich unsere Abwassermeister und so weiter anschaue, die sind auch dafür verantwortlich, wenn ihre Leute in Schächte und Kanäle und sonst wo absteigen. Das muss auch ordentlich gemacht werden mit der Sicherung, Arbeitssicherheit, dass da jemand aufpasst. Die Geräte müssen funktionieren, die Gaswarngeräte, die sie da dabei haben. Das sind alles keine Dinge, die man so zack, zack, zack machen sollte, sondern die sollen dann anständig gemacht werden.
Und wie kriegt ihr es dann hin, wenn ihr so gründlich sein müsst, wenn ihr sehr detailliert arbeiten müsst und das ein relativ abstraktes Thema ist, was jetzt nicht sexy auf einem Plakat, es sei denn, da sind Menschen drauf, aber jetzt ne, so von dem Thema an sich wird es schwer, sexy zu machen. Wie kriegt ihr dann damit junge Leute? Habt ihr damit überhaupt ein Problem?
Auf jeden Fall. Also die Ausbildung wird jetzt auch umbenannt. Das war bisher die Fachkraft für Abwassertechnik. Und jetzt fürs nächste Ausbildungsjahr, also jetzt dann ab September, heißt das Ganze dann Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung.
Smart. Umwelt ja, mit reingenommen, damit es sexier klingt. Genau. Clever.
Technologe. Also es wurde auch was geändert an den Ausbildungsinhalten. Da wurde modernisiert und so weiter. Aber Fachkraft für Abwassertechnik hört sich jetzt auch nicht so super sexy an. Der inoffizielle Begriff Scheiße Schieber, wenn man das immer hier so
Gott,
sagen
den
darf.
Den habe ich noch gar nicht gehört.
Ist noch weniger sexy.
Ja. Scheiße Schieber MBD. Ja.
Es ist aber tatsächlich ein sehr spannender Beruf, weil man in vielen Bereichen ausgebildet wird. Also bei uns sind die Azubis zum Beispiel in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Wenn die hier Ausbildung machen, also nicht nur bei den der Verfahrenstechnik, wo quasi Heimat der Fachkräfte ist, sondern die sind auch bei den Elektrikern. Die kriegen quasi diese Elektriker-Grundausbildung. Die sind bei den Schlossern, die schweißen da, die machen das. Die sind im Labor bei uns mit dabei, machen da Laboranalysen mit. Also die werden ganz, ganz breit ausgebildet und können dann eben auch ganz breit eingesetzt werden. Selbst wenn man dann sagen würde, was bei uns natürlich nie passiert, dass es einem im Klärwerk nicht gefällt, man kann auch dann rausgehen und hat ganz viele Sachen schon gemacht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es in der Bevölkerung oder in der Jugend jetzt noch nicht so bekannt ist, weil es ist ehrlich gesagt auch kein Beruf, den ich vorher schon mal gehört hätte. Mir war schon klar, dass Leute da auf der Kläranlage arbeiten, das sicherlich auch irgendwie heißen, aber dieser Begriff, der ist mir auch noch nicht untergekommen vorher und da wird jetzt ganz viel gemacht mit Videos, auf Social Media ist die MSE jetzt ganz aktiv, da gibt es eine ganze Abteilung dafür, die nur quasi ja, Mitarbeiterwerbung mehr oder weniger macht, da ganz viel, ganz tolles Material produziert und da müssen wir uns schon auch reinhängen, denn der War of Talents, wie es so immer heißt, sind wir natürlich auch mit dabei und natürlich, ein öffentlicher Dienst kann keine Spitzengehälter bezahlen, wie das andere Branchen können, wenn man jetzt zu BMW geht und so weiter zum Beispiel, aber man hat einen sicheren Arbeitsplatz, man wird absolut fair entlohnt. Ich persönlich würde jetzt, wenn ich in der freien Wirtschaft wäre, auch bei weitem nicht so viel verdienen, wie ich jetzt tue, auf meiner 10er Entgeltgruppe und mit dem TVV, den wir haben, mit dem Tarifvertrag Versorgung, ist das auch nochmal ganz, ganz schön, weil der durchlässiger ist als der TVÖD und noch besser bezahlt. Von daher ist das eigentlich ein echt schöner Arbeitsplatz. Wir sind sehr grün. Wir haben eine super Kantine, die man bei mir überhaupt nicht mittlerweile sieht. Also es ist ein super Arbeitsplatz und das muss man einfach ein bisschen noch nach außen kommunizieren. Von daher hoffe ich, dass ich da jetzt noch ein bisschen was tue bei den Azubis. Aber wir haben jedes Jahr welche. Der Jahrgang ist bei Azubis.
Und wenn du sagst, ihr habt eine ganze Social-Media-Abteilung, jetzt mittlerweile auch, was genau macht ihr für die Werbung von jungen Fachkräften? Die Videos hast du gesagt, was für
genau,
Videos
also
sind das?
Es gibt zum Beispiel ein Video, das haben sie bei uns gedreht, da haben sie aus verschiedenen Ausbildungszweigen, die wir quasi bieten, haben sie Leute zusammengeholt, die einfach mal, wie sie die Ausbildung bei der MSE empfunden haben, gefällt. Sowas oder auch eben einfach Beiträge, was wir machen, immer ein bisschen Lehrwerk und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir auf TikTok mittlerweile auch sind. Das habe ich jetzt.
Das habe ich nicht gefunden.
Da bist
ich habe
hab
davor. Zu alt. Also, Nina, ich bin auch nicht auf TikTok. Das ist nur so ein Klischee, würde ich sagen.
Das ist nur so ein Klischee. Ich meine, die Aktentasche von Olaf Scholz ist jetzt auf TikTok. Das kann also mit Alter nichts zu tun haben. Die ist bestimmt über 40.
Dann vielleicht Coolness, ich weiß es nicht.
Ja, genau, das ist cool. Es. Das ist der Unterscheider. Da haben wir sie. Die Aktentasche von Olaf Scholz ist zu cool für dich.
Genau. Stimmt. Nee, aber die sind doch ganz viel auf Messen unterwegs, informieren da und auch in Schulen besuchen wir öfter mal. Da ist meine Meisterin auch öfter mit dabei, die bei mir im Labor ist, wo die einfach ein bisschen erzählen, was sie so machen, was es für Ausbildungsmöglichkeiten gibt, weil man sich ja hier bei uns auch noch deutlich weiterentwickeln kann, auch wenn man erstmal mit einer Ausbildung startet. Man kann bei uns auch dann noch studieren, wird voll bezahlt während des Studiums. Das ist natürlich auch ganz nett. Ich habe für 0 Euro studiert. Ich hätte das auch gerne mit vollem Gehalt gehabt. Und das sind halt schon so Benefits, die man jetzt woanders bei vielen, vielen anderen Firmen vergeblich sieht. Das muss einfach ein bisschen nach außen. Das macht die Abteilung schon.
Okay, also habt ihr quasi die, sag ich mal, ihr setzt da auch andere Schwerpunkte als die Obstkörbe dieser Republik von Komm ins Team, hier hast du einen Obstkorb. Welche sind das?
Oh, da habe ich direkt eine Frage, weil ich habe gesehen, mitten im teuren München hast du eine Dienstwohnung.
Mhm. What?
Also wenn man das nicht als Vorteile nennen kann.
Ja, also in dieser Dienstwohnung sitze ich jetzt auch gerade, man sieht nur meine schicke grüne Wand, aber tatsächlich, die MSE hat Dienst- und Werkswohnungen. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Die Dienstwohnungen, die ist mit einer Stelle verbunden. Mhm. Also ich habe so eine Art Dauerbereitschaft. Ich kann angerufen werden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Zum Beispiel ein Havariefall, muss ich vorbeikommen. Was aber ganz gar nicht so schlimm ist, weil ich nur 2 Kilometer von meiner Arbeit weg wohne. Bisher bin ich auch noch nicht angerufen worden. Ich bin seit Februar hier. Und die Werkswohnungen, da darf man eben auch wohnen bleiben, wenn man von der MSI weggeht oder seine Stelle wechselt.
Ja.
Aber die sind eben... Bitte?
Nee, Entschuldigung. Ich habe nur unterbrochen, dummerweise.
Die Dienstwohnungen, die sind tatsächlich sehr günstig. Also ich bezahle jetzt 165 Euro für ein rein Eckhaus mit Wohnfläche 74 Quadratmeter, wobei noch ein Keller dabei ist, zusammen so 110.
Was man in München Innenstadt sonst nur für den Keller bezahlt.
Ja, genau. Also ich habe auch schon auf 44 Quadratmeter für 1.300 Euro gewohnt.
So.
Wow.
Außerhalb von München.
Und das, nee, das war tatsächlich in der
Mitte. Ach so, okay.
Hinter der Uni, aber
na
das
gut.
War der einzige Benefit.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, weil wenn ich überlege, diese Dienstwohnung, wenn ich die in dieser Art auch in Dietersheim hätte, wo ich jetzt wohne, das ist ein kleines Dorf außerhalb von München, ich würde trotzdem über 1.000 Euro mehr bezahlen im Monat. Also ich würde sicherlich für dieses Haus 2.000 Euro Miete bezahlen. Und wenn ich mir das auf mein Gehalt draufrechne im Brutto, also das ist ein unschlagbarer Benefit. Vor allem keine Kosten mehr für den Arbeitsweg. Ich kann dahin laufen.
Ja.
Das ist grandios.
Und jetzt mal unabhängig von den, sag ich mal, Hard Facts, ja, also Gehalt scheint nicht schlecht zu sein, die Benefits mit den Wohnungen und all das. Was ist bei euch im Team, was hast du das Gefühl, was sind die Sachen, warum die Leute da sind, unabhängig quasi von diesen materiellen Gütern, Sicherheit und sonst irgendwas, warum sind die Leute bei euch?
Wir haben, finde ich, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, gerade im Labor. Ich hatte da am Anfang ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil ich als sehr junge, unerfahrene Führungskraft da rein bin und 4 meiner Mitarbeiter deutlich älter sind als ich und teilweise länger in dieser Kläranlage arbeiten als auf der Welt. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da nicht akzeptiert werde, dass ich nicht ernst genommen werde. Und natürlich gab es eine Aufwärmphase, wo man sich gegenseitig kennenlernen musste, aber ich finde die Stimmung im Team so toll. Also wir arbeiten so gut miteinander, wir verstehen uns super. Wir machen regelmäßig Spieleabende bei mir und bei einem Kollegen abwechselnd, so auf Veranstaltungen miteinander. Ich habe jetzt letztens bei meiner Kollegin sogar zu Hause übernachtet, weil wir zusammen auf einer Party waren. Also das ist so eine tolle Arbeitsatmosphäre. Es funktioniert aber trotzdem auch noch. Das ist ja das Wichtige, dass dann die Arbeit auch noch funktioniert. Und da muss ich sagen, funktioniert tatsächlich noch besser, als bevor wir so nah aneinander waren. Weil einfach viele problematische Situationen gar nicht aufkommen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir ganz viele Leute haben, die schon 20, 30, 40 Jahre in dieser Kläranlage arbeiten. Da werden immer wieder die Zettel verteilt, Urkunden, wenn man ein Dienstjubiläum hat. Das ist wirklich krass. Also gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Leute nach 1-2 Jahren ihren Job wechseln, dann nach 1-2 Jahren schon wieder, ist es wirklich eine krasse Sache, dass die Leute da so lange bleiben. Das ist, glaube ich, einfach die Arbeitsatmosphäre wie miteinander.
Und das ist das Geile, das ist halt nichts, was du auf dem Plakat groß schreiben kannst, sondern das sind ja die Vorteile, wenn ihr im Corporate Influencing, sage ich mal, unterwegs seid, dass ihr von eurem Arbeitsalltag berichtet. Und diese feinen Nuancen, die aber am Ende ja den ganzen Arbeitstag ausmachen. Ich meine, man sitzt was, 40 Stunden, das ist ein Drittel deines Lebens, sitzt du mit den Leuten da rum. Und da kannst du halt über Obstkörbe, wie du möchtest, schreiben, wenn du irgendwie 3 Leute hast, wo du die Nase nicht sehen kannst, da hilft dir der beste Obstkorb nicht. Das ist halt irgendwie nichts, was das Ganze bringt. Und dann, unser Spruch ist immer, bist du kein guter Arbeitgeber, brauchst du auch nicht so tun, als wärst du ein guter Arbeitgeber. Also das ist irgendwie Schritt 1 bei all dem. Wie siehst du die Zukunft des Corporate Influencer-Programms und vor allem dein Beitrag?
Ja, also wir sind ja jetzt in die nächste Runde gestartet mit den 30 Neuen. Da war jetzt vor ein paar Wochen die Kickoff-Veranstaltung. Die sind auch schon ganz fleißig am Posten. Also ich schätze mal, das Ganze wird jetzt größer werden. Da bin ich schon auf das Reporting gespannt. Wir werden jetzt nämlich ganz, ganz viele Zahlen auch gesammelt. Noch mehr als bei der ersten Runde. Und ich hoffe einfach, dass wir unsere Reichweite noch erweitern können und noch mehr konkrete Einstellungen auch zusammenbringen. Und das ist immer so, Es ist ein Hauptziel, es ist aber natürlich schwierig zu messen, ob jetzt sich jetzt tatsächlich jemand beworben hat, weil er das Corporate Influencer Programm gesehen hat oder da auch andere Sachen mit reingespielt haben. Das wünsche ich mir für uns, weil wir bekommen schon ganz, ganz viel positives Feedback. Diese harten Zahlen, die fehlen uns halt noch ein bisschen. Wir haben schon Einstellungen tatsächlich über das Corporate Influencer Programm, aber mehr wäre tatsächlich noch schön. Und die Vernetzung finde ich auch einfach super, auch mit Experten, wie ich jetzt bei mir schon gesagt habe, und auch Steffi und Diana sind ja ganz viel angefragt worden für Podcasts, für Messen von anderen Städten, die anfangen wollten. Wir waren ja tatsächlich die erste Verwaltung in Deutschland, die so ein Programm offiziell gestartet hat. Noch ein bisschen stolz drauf.
Und, ja, ja, man merkt das.
Mein Feed ist auch voll mit München, so ja. München hier, München da. Ja. Aber ich meine, kann man ja auch irgendwie stolz drauf sein, wenn man die erste
Behörde. Ja, auf jeden Fall, ey.
So. Ja, schon, gerade in so einem, was nach außen immer wie ein eingefahrenes System wirkt, wo es nichts Neues gibt, wo jeder erstmal Nein sagt, ist es halt schon was Cooles, dass man sowas Innovatives da auf die Kette gebracht hat und durchgebracht hat mit, ich glaube, 17 Referate haben wir und noch die etlichen Eigenbetriebe. Dass man das
2000 Dienststellen hat Steffi gesagt. Ah. Also ja, nicht wenig, du.
Weil die Referate ja. Dann noch unterschiedliche Dienststellen haben. Ja. Meine, die MSE hat alleine für 10, glaube ich.
Ja, ja.
Von daher, das in so einer riesigen Organisation, wie gesagt, 42.000 Mitarbeiter, das ist ja ein riesiges Unternehmen auch. Wenn man da sowas auf die Kette gebracht hat, da glaube ich, kann man schon stolz drauf sein. Und ich hoffe einfach, dass der Erfolg, den wir bisher hatten, dass sich der einfach weiterzieht. Wenn er noch größer wird, dann freuen wir uns.
Ja, und das ist tatsächlich ja das mehr oder weniger, es ist ziemlich krass, dass die größte Dienststelle oder die größte Behörde Deutschlands es schafft, so ein eigentlich, das ist ja schon fast Guerilla-Marketing, fast, auf die Beine zu stellen. Und zwar mit offensichtlich relativ kurzen Entscheidungswegen, was Steffi erzählt hat, auch mit, obwohl ihr 42.000 Leute seid, mit einem ziemlich direkten Kontakt zwischen euch und denjenigen, die das organisieren. Und das ist schon Wahnsinn im positiven Bereich. Und wir hoffen, dass ganz, ganz viele andere sich davon viel abgucken, weil ihr ja auch nicht nur die Ersten seid, sondern auch noch das ziemlich gut macht. Also es ist ja nicht nur, ihr seid nicht nur die Ersten, sondern ihr macht es auch noch gut.
Ja, gerade die Integration von allen Bereichen, was halt cool wäre, wenn man tatsächlich bei anderen Behörden auch noch ja, Bereiche wie die Kläranlage mit eingliedert oder den AWB. Das ist halt das, was ziemlich cool an der ganzen Sache ist.
Dass es tatsächlich auch funktioniert hat, dass die Leute ihre Posts selbstständig ohne irgendwelche Kontrollschleifen posten durften. Das ist ja auch sowas, was man klischee-mäßig von so einer Behörde erwarten würde, dass so ein Post erstellt wird und dann erst noch 5 Leute drüber schauen müssen, mit dreifachem Durchdruck dann die Erlaubnis geben müssen. Also ich schreibe meine Dinge und poste sie dann und da schaut keiner drüber. Und dass einem da das Vertrauen geschenkt wird, auch von dem Arbeitgeber, gerade auch bei mir, die ich ja sehr neu war, da wurde am Anfang natürlich schon so ein bisschen drauf geguckt, was ich poste, also wenn es schon draußen war. Was klar ist, wenn jemand noch in der Probezeit ist und da anfängt, ja. Finde ich absolut verständlich. Aber es gab nie, dass jemand gesagt hat, so, ja, ich muss jetzt deine Sachen vorher angucken, bevor du die veröffentlichst. Und das ist ja genau das, was so ein Corporate Influencer ausmacht, dass er authentisch schreiben kann. Es macht natürlich keinen Sinn, da jemanden zu nehmen, der seine Arbeit und seinen Arbeitgeber hasst. Das bringt keinen weiter. Aber ich glaube, so jemand engagiert sich auch in so einem Projekt, wofür man ja auch nicht extra bezahlt wird oder irgendwas. Es ist ja zusätzliche Arbeit, da nicht weggenommen dafür. So jemand engagiert sich da jetzt auch nicht, aber dass man da eben als Arbeitgeber das Vertrauen entgegenbringt, das fand ich auch sehr, sehr schön und sehr wertschätzend auch.
Ach, das ist so schön. Du hast so viele Sachen nochmal zusammengebracht, die das Ganze, was ihr gut macht, nochmal so richtig gut auf den Punkt bringen. Ihr habt einfach, oder für alle anderen Behörden, das ist ja, glaube ich, das, was wir, also nicht nur, glaube ich, das ist das, was wir ja machen wollen. Wir wollen das, was gut ist, sichtbar machen, damit es andere entsprechend auch machen können. Und das ist eben das, was ihr extrem gut macht. Nicht nur, dass ihr das Corporate Influencer Programm an sich habt, dass es ist, wie es ist, sondern dass ihr auch so aktiv darüber redet und zwar nicht nur über euren Job, sondern dann auch noch über das Corporate Influencer Programm. Das bringt so viele Behörden weiter. Insofern dafür erstmal schon mal sehr, sehr, sehr herzlichen Dank, dass ihr da vorangeht, dass du dich da aktiv engagierst und anderen auch zeigst, dass man auch mit Nischenthemen, egal wie nischig sie sind, das Ziel erreichen kann, nämlich über das, was man macht, spricht und damit einen Mehrwert für andere schaffen kann. Und das ist ja das Hauptziel von Corporate Influencer Programm am Ende. Den Mehrwert für sich und andere irgendwie zu zeigen. Insofern herzlichen vielen Dank. Hast du noch Dinge zu sagen, bevor ich meine letzten drei Worte sage? Hast du noch ein Thema? Brennt dir noch was auf der Seele?
Ja, tatsächlich möchte ich die Leute ermutigen, postet gerne was auf LinkedIn, man hat da gerne Hemmungen, auch die Leute, die sich im Corporate Influencer Programm angemeldet haben, in meiner Gruppe, so wie jetzt der Neuen, da sind auch welche mit dabei, die gesagt haben, oh, so das die ersten Posts, was soll ich da schreiben, wie wirkt es, wenn ich einen Shitstorm hier kreiere, was passiert dann, da hat man ganz viele Vorbehalte und Angst vielleicht sogar und da muss ich sagen, es sind bloß ganz, ganz wenige Leute, die auf LinkedIn posten. Man kann damit gut hervorstechen. So schwierig ist es tatsächlich gar nicht, wie man sich das vorstellt. Also wenn man da Lust drauf hat, sich gerne einfach mal trauen. Also es wird einem nicht gleich der Kopf abgerissen. Ich habe es auch noch nicht geschafft, einen Shitstorm zu generieren. Von daher traut euch einfach. Und es macht super viel Spaß.
Ich habe noch eine alberne Frage. Die muss ich aber stellen, sonst wäre ich nicht glücklich heute, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe. Gibt es im Bereich der Kläranlage auch einen Shitstorm?
Tatsächlich.
Was denn?
tatsächlich, wie nennen Sie das immer? War es die Klärwerks? Ich glaube die Klärwerkstaufe. Das ist, wenn man quasi das erste Mal in größeren Mengen Abwasser abbekommt. Das ist die Klärwerkstaufe. Ob das jetzt ein Shitstorm ist, also bei uns kommen tatsächlich keine Würstchen mehr an,
falls das die Folgefrage war.
Wenn das die Frage war, wo die Leute die ganze Folge drauf gewartet haben.
Haben sie. Ja. Pipi-Kaka-Content zum Schluss.
Ja, das funktioniert immer gut.
So.
Nee, man könnte sagen, es ist die Klärwerkstaufe, ja.
Okay.
Aber die bekomme ich als Sesselfurzer jetzt weniger ab.
Okay, das ist gut. Also hattest du noch keine?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Also hattest du nicht nur bei LinkedIn, sondern auch im Klärwerk noch keinen Shitstorm. Das ist gut.
Ja, genau. Das darf auch gerne so bleiben.
Das darf auch gerne so bleiben. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Einblicke, Nina. Wir werden dich natürlich ganz eng verfolgen und weiter allen anderen zeigen, was so geht. Und wenn wir mit Behörden sprechen, was wir ja relativ viel tun, ist München dann ungefähr der erste bis zweite Atemzug an. Guckt euch mal an, wer was Gutes macht. Und danke, dass ihr das macht. Danke, dass du hier warst. Und wir freuen uns auf noch mehr von dir.
Ja, sehr gerne. Also wer es verfolgen möchte, der findet mich auf LinkedIn kann auch nach dem Hashtag GutMarienhof suchen. Da findet man alle meine Posts drunter. Dann heißt mein Klärwerk.
Guck mal, da merkt man die erfahrenen Influencer. Die kommen zum Schluss immer noch mit einem Like und Subscribe. Clever, clever, smart. Gut ausgebildete Influencer hier.
Wir hatten ja genügend Schulungen.
So genau, ihr hattet ja genügend Schulungen. Super. Dann habt einen schönen Tag. Das war eine sehr tolle Folge. Habt einen schönen weiteren Tag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich euch auch. Ciao, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.